steigen wir ein, geben wir uns Wort, oder? Seid ihr ready? Papa, danke für ein neues Wort, danke, dass du Neues gibst, alles bestätigst, danke, dass du unseren Glauben baust, tief in uns, danke, dass du uns liebst von ganzem Herzen und danke, dass wir dir gehören, danke, dass unser Name im Buch des Lebens steht, danke, dass du uns teuer erkauft hast, Jesus, mit deinem Sieg am Kreuz, danke, dass du den Wunsch des Vaters für Familie erfüllt hast und danke, dass du mich auserwählt hast, danke, dass du für mich bist und darum kann ich voller Glauben bekennen, wenn Gott für mich ist, wer kann wider mich sein? Danke, dass der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Ich bin ein Überwinder, ich überwinde weit durch den, der mich stark macht. Christus Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Und danke, Herr, dass ich mit dir über alle Mauern springen kann. Du bist ein Gott, der mit mir über alle Mauern springt, der mir sagt, befehl den Berg und erhebt sich und er wirft sich ins Meer. Danke, Jesus, dass kein Problem größer ist als du. Danke, dass keine Krankheit größer ist wie du. Danke, dass keine Sorge und Not größer ist wie du, sondern dass du der Herr der Herrn bist und der König der Könige. Und danke, Herr, dass alles, was einen Namen hat, bekennen muss, Jesus Christus ist der Herr. Und jedes Knie muss sich beugen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Danke, dass es uns wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, 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 danke. Halleluja. Wir preisen dich, wir lieben dich und wir sagen dir Danke aus der Tiefe unseres Herzens. Halleluja. Amen. Wow. Heute Morgen hatte ich so einen Gedanken, haben wir so drüber nachgedacht. Und immer wieder bringt mich der Herr an den Punkt. Und ist euch eigentlich schon mal so richtig bewusst geworden, dass Gott sich entschieden hat, die Ewigkeit mit dir zu verbringen? Gott hat sich entschieden, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Das ist doch der Oberhammer, oder? Ich weiß nicht, ob du mit jedem Menschen, der über diese Erde läuft, die Ewigkeit verbringen möchtest. Aus der jetzt natürlichen Sicht. Im Himmel sind wir dann eh anders. Aber Gott hat sich entschieden, mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Das ist doch der Oberhammer, oder? Das musst du dir mal vorstellen. Der sagt nicht, oh, ich weiß nicht, der Thomas, der ist manchmal so nervig und so anstrengend oder der ist manchmal so und so. Ich nehme mich immer als Beispiel, damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Aber ich bin mir sicher, du hast vielleicht den einen oder anderen Menschen im Kopf oder gerade in den Gedanken, wo du denkst, tut das Not, muss das sein? Aber ich kann dir eins versichern, im Himmel ist nichts mehr, was dich abhält, deinen Bruder zu lieben. Da ist nichts mehr. Du kannst sogar die Gedanken des Gegenüber lesen, habe ich euch schon ein paar Mal erklärt. Ich war schon viermal im Himmel und ich habe das gesehen, dass alle, die dort sind, meine Gedanken lesen können. Ich kann alle ihrer Gedanken lesen. Es war toll. Hier ist es erschreckend. Hier möchte ich das nicht. Ja, ich möchte weder, dass du meine lesen kannst, noch dass ich deine lesen kann, weil dann schlafe ich heute Nacht nicht mehr. Und du auch nicht. Aber da oben ist nichts mehr, was böse ist, was hinterlistig ist, was gemein ist, was niederträchtig ist. Da ist alles sauber und rein. Und dann freust du dich, wenn du dem anderen seine Gedanken lesen kannst und er freut sich, dass er deine lesen kann. Aber solange wir hier auf Erden wandeln, ist es noch eine Aufgabe, gell? Und deswegen gibt's im Himmel auch keine Belohnung für nichts, was du tust im Himmel. Im Himmel gibt's keine Belohnung. Für was? Alle sind gesund, alle sind heil, alle sind gerecht, alle sind gewaschen mit dem Blut des Lammes, alles perfekte Kinder Gottes. Es gibt keinen Lohn. Wo gibt's Lohn? Hier auf der Erde gibt es Lohn. Für was? Dass wir streiten, dass wir einander Böses tun, dass wir gegeneinander reden, dass wir eifersüchtig sind, neidisch. Oh, da werden wir belohnt, oder? Nein. Charakterschule, Charakterschule, Charakterschule. Du gehst durch einen Prozess durch und die Bibel nennt es die Reinigung vom Fleisch und das Leben im Geist. Wo du dich immer wieder entscheidest oder entscheidest dagegen, aber ich hoffe dafür aus dem Geist, wo du dich entscheidest, Menschen zu lieben, die gerade gar nicht so liebenswürdig sind. Menschen zu lieben, die gerade ganz toll zu dir sind und ganz lieben sagen, Mensch, deine Frisur ist super. Oh, Thomas, dein Parfüm, toll. Oh, dein Aftershave, dein Foreshave. Oh, wow, ich liebe es. Nein, das ist nicht, worum es geht auf dieser Welt, gell? Wir merken, es ist eine Herausforderung. Mit Menschen ist es eine wahnsinnige Herausforderung. Aber Gott hat uns befähigt, Menschen zu lieben. Warum? Weil er durch seinen Heiligen Geist seine Liebe ausgegossen hat in unser neugeborenes Herz, in unser wiedergeborenes Herz, hat er seine Liebe ausgegossen, damit wir was können? Lieben. Lieben, lieben, lieben. Wen zuerst? Jemand ruft schon wieder Gott. Ja, das ist richtig. Aber hier, die Aufgabe ist, dich selbst zu lieben. Hier, die Baustelle ist, dich selbst zu lieben. Ich treffe nur ganz wenig Menschen in meinem Leben, die sich selber lieben. Wenn sie sagen, sie lieben sich, dann ist es gefährlich, weil das meistens geht es in die Richtung Stolz. Aber davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass du dich liebst, dass die neue Schöpfung sich selber liebt. Das bist du heute Morgen. Und zwar so, wie du bist. Und dann hast du noch einen Leib und eine Seele, die durch die Veränderung gehen. Und du musst anfangen, wirklich dich zu entscheiden, dich zu lieben. Sonst werden immer wieder etwas in deinem Leben Raum bekommen, was dich hindert, deinen Nächsten zu lieben. Wenn du dich nicht hundertprozentig lieben kannst, und das kannst du aus dem Geist, aus dem Fleisch nicht, aus dem Geist kannst du das. Und es ist eine tägliche Entscheidung, zu sagen, ich liebe mich, ich liebe meine Nächsten, und dann kann ich auch Gott lieben. Schon mal gemerkt, wenn dich ein Mensch nervt und du so zornig geworden bist, dass es gerade schwerfällt, Gott zu lieben. Dass du in den Emotionen nicht so gerade so Halleluja-mäßig unterwegs bist, sondern dass du dir gerade vorgestellt hast, so, ich könnte kratzen, sein Auto machen, Reifen abstechen, ich weiß immer, wo man mit dem Fahrrad fährt, ich könnte ein Seil spannen, irgendwas, was dein Fleisch befriedigen würde, im Sinne von Rache oder irgendwie schon mal erlebt. Wir sind noch Menschen, wir sind noch auf Planet Erde. Und dann merkst du, wie der Heilige Geist sagt, stopp. Ich hoffe, du merkst es. Ich hoffe, du hörst ihm noch zu. Ich hoffe, er hat noch Zugang und er sagt dir, entscheide dich anders, entscheide dich um, lass los, die du mit Unrecht bindest, lass los. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Geister, gegen die Dämonen unter der Himmelswelt. Das ist eine Herausforderung, gell? Die Bibel sagt, und Bärbel betet es fast jeden Sonntag, Gott hat uns zuerst geliebt. Als wir noch Feinde des Kreuzes waren, als wir das Kreuz noch gehasst haben, ausgelacht haben, unseren Neid und unseren Spott trieben, bewusst oder unbewusst, gegen das Kreuz. Weißt du, du treibst auch Spott gegen das Kreuz, wenn es dich gar nicht interessiert. Dann lehnst du Christus auch ab. Wenn du sagst, ja, was interessiert mich das, dass der Sohn Gottes am Kreuz gestorben ist, geht mich nichts an, ich bin ein guter Mensch. Ich habe oft mich gewundert, wenn ich Diskussionen hatte mit meiner Mutter bis zum Schluss, und ihr wisst ja, wie das Verhältnis war. Die hatte kein Problem, mich so zu verhauen, damit ich aus der Nase, aus den Ohren, aus den Augen, aus dem Mund geblutet habe. War für meine Mutter normal. Und dann habe ich immer wieder versucht, wo es schon im Altenheim war, mit ihr ein Gespräch zu führen. Ich bin nicht durchgekommen. Ihre Antwort war, du warst auch ein böser Junge. Das war ihre Antwort darauf. Da bin ich raus, habe gesagt, Gott, jetzt ist endgültig das Maß voll, ich habe die Schnauze voll von dieser Frau. Meine Mutter war es ja für mich eh nicht, das war die Frau, die mich geboren hat, aber nicht meine Mama. Mama kenne ich nicht. Und ich habe gedacht, jetzt ist aber Schluss, jetzt reicht es mir endgültig. Weißt du, was Jesus zu mir gesagt hat, Jahre davor, vergib deiner Mutter. Es war ein Prozess von 10 Jahren mit 4 Anläufen, bis ich durch war, meiner Mutter zu vergeben. Wann wusste ich, dass ich ihr vergeben hatte? Als es nicht mehr wehtat. Wenn es nicht mehr wehtut, ist die Wunde geheilt. Und bei Gott, Gott will nicht, dass eine Wunde geheilt ist mit Narben. Gott will, dass es besser ist als neu. Vergebung ist besser als neu. Eine Narbe erinnert dich immer. Wenn Gott heilt, bleibt nie eine Narbe zurück. Auch in deiner Seele nicht. Die Menschen sagen immer, Zeit heilt Wunden. Nein, 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 die Wunde eitert schon ewig lang. Und du hast ganz viele Maden in der Wunde, aber du sagst es gut, weil du eine Binde drum trägst. Aber da unten drunter fault es weiter, es tut weiter weh, es verrottet weiter, das ist nicht gut. Und Jesus hat zu mir nicht gesagt, geh zu deiner Mutter ins Altenheim und diskutiere mit ihr über früher. Das war meine Idee. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, nachdem ich ihr vergeben hatte, war schon ein paar Jahre her dann der Prozess. Ich gehe mal zu ihr und frage sie mal, ob wir mal darüber diskutieren könnten, was da alles so war. Glaubt ihr, dass der Heilige Geist sagt, Thomas, wenn es vergeben ist, geh hin und wärm es nochmal auf? Das ist eine Suppe, die du in so einem Lost Place findest. Kennt ihr so Lost Place, so Häuser, die 20 Jahre leer stehen? Und du gehst dann in die Küche und da ist noch ein Topf und eine Suppe. Und der Teufel sagt dir, lecker, wärm sie dir auf. Du würdest sofort sagen, geht gar nicht. Aber wisst ihr, dass der Teufel es manchmal im Geist so probiert mit uns, dass wir alte Suppen aufwärmen? Und was ist passiert? Eine riesige Verletzung kam abermals in mein Herz, Aber ich war der Dumme. Gott hat zu mir nicht gesagt, red mit deiner Mutter nochmal. Er hat einfach gesagt, vergib ihr, als der Prozess durch war, hat er gesagt, lieb sie. Meine Mutter hat es ja auch nicht leicht gehabt. Wir alle haben es nicht leicht. Meine Mutter, ihre Mutter ist gestorben, da war sie noch klein im Krieg. Dann hat sie eine Stiefmutter gekriegt, die war eine liebevolle Frau. Die ist dann gestorben, wo sie 11 war. Dann hat sie die zweite Stiefmutter gekriegt, die war bitter böse. So, meine Mutter hat es nicht leicht gehabt, aber das interessiert mich ja erstmal nicht. Das ist ja meine Mutter. Die muss ja lieb zu mir sein, nur die hat es ja nie gelernt. Wo soll sie Liebe hernehmen, wenn sie nie Liebe gelernt hat? Sie musste für die kleinen Brüder die Mutter sein. Und sie hatte nie eine richtige Kindheit, nie eine richtige Pubertätszeit. Sie musste stark sein, weil der Vater das verlangte. Ich habe das alles erst viel zu spät erfahren, dann wäre es mir leichter gewesen, meiner Mutter zu vergeben. Man sieht ja immer nur den Täter, aber nicht das Opfer. Kennt ihr den Prozess? Und da habe ich gedacht, boah krass, jetzt bin ich schon wieder verletzt. Und ich habe gesagt, jetzt reicht's mir aber. Einmal habe ich ihr vergeben, jetzt mal oder viermal, bis ich durch war. Jetzt fange ich den Prozess nicht nochmal an. Jesus hat mit mir nicht diskutiert. Er hat gesagt, oh Thomas, das finde ich aber gut. Finde ich ganz toll, weil du jetzt gerade durchgehst. Ich habe totales Verständnis für dich. Die ist auch wirklich blöd. Als ich die gemacht habe, da irgendwie hatte ich einen schlechten Tag. Ja, leider ist es deine Mutter geworden. Da haben wir uns irgendwie vertan oben, als wir die Babys verteilt haben. Ist sie ausgerechnet mit dir schwanger. Es tut mir echt leid. Da war ein Systemfehler. Mein Fleisch denkt so. Kennt ihr das? Mein Fleisch. Warum diese blöde Familie? Warum nicht die Nachbarn? Das Gras ist ja immer grüner auf der anderen Seite, gell? Aber wisst ihr, dass Gott einen Plan hat, dass du genau in diese Familie hineingeboren wurdest? All die Tränen, die ich geweint habe, haben mich zu dem Mann gemacht, zu dem ich heute bin. So wie ich heute predige und wie ich heute Gott liebe und wie ich heute weiß, wie Gott gut ist, ist alles durch diesen Schmerzprozess hindurch entstanden. Ein Diamant hat einen Wert. Aber richtig wertvoll wird er erst, wenn er geschliffen wird. Und jeder Schleifprozess ist ein schmerzhafter Prozess für diesen Diamanten. Aber nach jedem Schliff bricht sich das Licht neu. Und nochmal neu, und nochmal neu, und nochmal neu. Du bist ein Diamant in der Hand Gottes. Und er möchte dich schleifen. Und dazu braucht er Menschen, die einfach mal so richtig blöde sind. Blöde Menschen in deinem Leben, sorry, wenn ich so direkt bin, sind das Schleifpapier für deinen Diamant. Und nach jedem Schliff nimmt der Diamantschleifer den Diamant und schaut ihn an. Schon mal gesehen? Und Experten können dir jeden Diamanten zurückverfolgen an den Schleifer. Die erkennen das an dem Schleifprozess, sagen, das war der und es gibt nicht viele auf der Welt. Gute Diamantschleifer. Und die haben eine Handschrift. Glaubst du, dass Gott eine Handschrift hat bei dem, was er bei dir tut? Er hat eine Handschrift. Und wenn jemand dich liest und das Licht durch dich sieht, weiß er genau, wer dich geschliffen hat. Der Vater. Und nach jedem Schleifprozess wird der Diamant gesäubert und ins Licht gehalten. Oh, wir lieben diese Zeiten, gell? Gott reibt uns ab und hält uns ans Licht und wir sagen, Papa, bin ich nicht schön? Oh, habe ich mich verändert? Wow, wie das Licht leuchtet. Jetzt ist gut, da bleiben wir stehen. Und der Papa sagt, nicht ganz, Thomas, wir gehen noch ein bisschen weiter. Und weißt du, wie lange das weitergeht? Bis zu deiner letzten Minute hier auf Erden wirst du geschliffen und geschliffen und geschliffen. Und der Vater macht dich immer schöner und du sammelst Schätze im Himmel. Ist es leicht mit Menschen? Nein, das ist dein Schleifpapier, dein Schleifstein, nenn es wie du willst. Menschen, du verlierst eine gewisse Masse an dir, der Diamant wird kleiner, er verliert auch ein bisschen an Gewicht, aber das macht nichts, das erhöht seinen Wert. Lässt du ihn roh und ungeschliffen, sieht man nicht so viel. Es gibt Christen, die sich nie schleifen lassen, die sagen bis hierhin und nicht weiter. Can't touch this. Sagen sie zum Papa. Fass mich nicht an, lass mich in Ruhe. Der Papa sagt, okay, schade. Ich hatte etwas viel Schöneres mit dir vor. Was viel Besseres. Ich habe euch das erzählt, wo ich mich umbringen wollte, sitze in der Gemeinde. Ich habe alles geplant, meinen Selbstmord bis ins Detail. Niemand wusste was davon, niemand. Ich habe gesagt, Samstagabend hatten wir Gottesdienst, letzter Gottesdienst. Und dann bin ich weg von diesem Planet. Alles organisiert, Abschiedsbriefe, alles detailliert. Bärbel wusste von nichts. Ich hatte die Schnauze voll von diesem Planeten. Und ich bin genüsslich im Gottesdienst gesessen. Davor habe ich mich gelangweilt, weil das war kein Wort. Das war immer irgendwas, eine prophetische Show, aber kein Wort. Ich bin verhungert in dieser Gemeinde, geistlich verhungert. Aber wir hatten jede Woche eine schöne prophetische Show. Für 2 Stunden war schön, danach war wieder Montagmorgen. Es trug mich nichts. Eine prophetische Show trägt mich nicht. Das Wort Gottes trägt mich. Aber ich hatte keins, leider. Und ich sitze da drin, dann steht dieser bekloppte Pastor da vorne und sagt, heute Abend ist jemand da, das hat mir der Herr gezeigt, du willst dich umbringen. Alter, ich bin auf meinem Stuhl gesessen und gesagt, Alter, wenn ich oben ankomme, falls ich oben ankomme, ich klatsch dir eine. Sag, ich hab die Schnauze voll. Ich habe früher mit Gott geredet, so wie mir der Mund gewachsen war. Ich habe gemerkt, er freut sich nicht drüber, aber er hat mich auch dafür nie vernichtet. Wumm, Blitz vom Himmel und weg. 20 Milliarden Volt, pff, kleiner Aschehaufen. Können das so machen, macht aber nicht. Und ich denke mir, es tritt mich ein Pferd. Warum verrät er dem Pastor, was ich vorhab? Ich habe mich total verraten gefühlt, ne? Ja, und natürlich die ganzen Sprüche, die christlichen, tu es nicht, der Herr hat dich lieb. Und dann bin ich da gesessen, ja, tu es nicht, der Herr hat dich lieb. Ich, hier rein und hier raus, ich hatte so die Schnauze voll von allem und von jedem. Da hast du Spaß. Da ich dachte, hätte er nicht mal sagen können, dein Leben wird besser oder irgendwie, nee, da ist einer da, du willst dich umbringen. Es ging mir echt auf die Nerven. Ich habe mich so verraten gefühlt. Aber ich habe gemerkt, 2 Jahre später erst, und da habe ich zu Gott gesagt, ich will das nicht. Wenn du mich nicht, oder wenn du nicht zulässt, dass ich mich umbringe, dann hol mich jetzt. Dann sagt er einen Satz zu mir. Wisst ihr, und das sind so Momente, das ist mir erst 2 Jahre später bewusst geworden, dass Gott mit mir mit einer hörbaren Stimme spricht. Noch ein halbes Jahr davor, ein Jahr davor hätte ich gesagt, Halleluja, der Vater hat mir gesprochen, ja. Betet mich alle an, ich bin der hörbare Thomas, zuhörende Thomas oder was auch immer. Aber in dem Moment, ich war so zornig, habe zu Gott gesagt, dann hol mich. Dann sagt er zu mir, es geht nicht. Sag ihm, du bist Gott, du kannst alles machen, klar geht das. Nein, das geht nicht, ist noch nicht deine Zeit. Das heißt, mir egal, ob es meine Zeit ist oder nicht, schenk die jemand anders, ich habe keinen Bock mehr. Und dann sagt er zu mir, wenn ich das jetzt mache, Thomas, kann ich dir nicht die Position im Himmel geben, die ich für dich vorgesehen habe in Ewigkeit. Da habe ich zu ihm gesagt, scheiß auf deine Ewigkeit. Und ich war ganz schlimm, ganz schlimm. Ich erzähle euch das, weil es so war. 2 Jahre später habe ich gesagt, Moment mal, wie, was für Position im Himmel, was, wie? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Es war mir in den 2 Jahren, bin ich durch einen harten Prozess. Gott hat immer einen weichen Weg. Weißt du, Gott ist wie ein Zahnarzt. Der sagt, wir bohren ein bisschen und dann kriegst du vorher noch eine Spritze. Und du sagst, nö, das Loch ist noch nicht groß genug, lassen wir. Und Spritze geht gar nicht. Und irgendwann ist der Zahn so verfault und dann sagt Gott, jetzt müssen wir ihn ziehen. Zähne ziehen, das geht gar nicht. Kennt ihr das? Gott hat immer den einfachen Weg. Wir hätten vor 2 Jahren ein bisschen bohren können, ein bisschen füllen, alles gut. Nein, Thomas will den harten Weg. Aber dann ist ja immer Gott schuld, gell? Und dann habe ich drüber nachgedacht, was Gott damit meint, dass er mir eine Position gibt in der Ewigkeit. Leute, das, was wir hier erleben, diese 70 Jahre, 120 Jahre Maximum, das ist ja nur Spielwiese. Und wenn ich das sage, ich hatte ein hartes Leben. Aber heute ist mein Leben gut. Dass ich das mal sage, dass das hier Spielwiese ist. Vor ein paar Jahren hätte ich noch anders geredet. Aber wisst ihr, Gott hat einen guten Plan mit uns. Und alles, was in deinem Leben passiert, wirklich alles, ohne Ausnahme, hat ein Ziel und einen Sinn und einen Zweck. Das erste Ziel ist immer lieben. Veränderung, Christus. Wollen wir das? Ja, Halleluja, das wollen wir. Sonntags morgens, wenn der Pastor fragt, Halleluja. Was ist Montag morgens oder Freitag abends? Dann erinnert uns der Heilige Geist daran. Du hast darum Sonntag so laut Ja gerufen. Da meinte ich es auch noch, Herr, da waren noch keine Probleme da. Da hat mein Nachbar noch nicht geklingelt. Der stand noch nicht auf meinem Parkplatz. Mein Chef hat sich noch nicht bei mir beschwert. Aber Gott möchte uns verändern, damit Christus in uns immer sichtbarer wird. Und wisst ihr was? Wenn der Diamant geschliffen ist, wisst ihr, was da innen drin ist? Ein Hologramm mit einem Laser reingemacht und es ist das Gesicht von Christus. Der Teufel sieht Christus in dir. Satanisten sehen Christus in dir. Glaubt ihr das? 1999, Enddarmzentrum Mannheim, mein Auspuff war kaputt. Bin am Auspuff operiert worden, wache auf. Da war ich, 29 war ich da, ja, und da lag ein 24-Jähriger neben mir. Ich werde es nie vergessen, so ein katholisches Schwesternkrankenhaus, Enddarmzentrum Mannheim. Voll lustig. Und ich bin noch so im Halbdelirium vom Aufwachen, da sagt er nebendran, gell, du bist Christ. Und ich so, hä, was spricht denn da im Zimmer, was? Ja, sag ich, ja, warum? Sag ich, woher weißt du das? Ja, ich habe das Licht gesehen. Sag ich, was für ein Licht? Ja, von deinem Jesus. Dann sage ich, okay, wer bist du? Ja, ich bin Satanist. Ich bin von der anderen Seite. Aber ich, Gott macht lustige Sachen, ne? Ja, ich habe mich super mit ihm verstanden. Wenn wir uns noch eine Weile länger, dann wären wir echt dicke Freunde geworden. Na, ich zu ihm gesagt, ja, Jesus liebt dich, er kennt ja alles, wir erzählen das Evangelium und so weiter, ne? Und da hat er mir noch ein paar Sachen anvertraut, war am Neckar unten in Mannheim am Hafen, hat schwarze Messe gemacht und dann kam ein Dämon aus dem Wasser raus. Und dann ist er gerannt wie ein Hase. Sei ja, wie die Geister, die du gerufen hast, die hat nicht geklappt. Sei ja, und wie? Ja, da ist mir hinterher. Und dann bin ich gerannt, so schnell ich konnte, und hab geschrien, Hilfe, Hilfe. Sei ihr Satanisten, ihr seid schon echt lustig. Das ist ja das Fußvolk, weißt du, die Bucke-die-Buh-Leute sind nie gefährlich. Gefährlich sind die, die einen Anzug tragen. Die gefährlichen Nazis waren nicht die, die rumgerannt sind und den Arm gehoben haben. Die gefährlichen waren die mit Anzug, wo du es nicht gewusst hast. Die gefährlichen Mafiosi sind nicht die, die die Leute erschießen. Das ist immer das Fußvolk, der Abschaum. Versteht ihr, was ich sagen will? Die Doofen, 1000 Volt im Arm, kein Licht in der Birne. Die brauchst du immer, wenn du solche Organisationen hast, die Drecksarbeit erledigen. Aber richtig gefährlichen sind die, wo du es nie denkst. Ja? Wo du nie drauf kommst, wo du denkst, ah, die sind ja eigentlich von uns. Nee. Ich bin überzeugt, dass in vielen Gemeinden dieser Welt sitzen Satanisten drin und keiner ahnt etwas davon. Es gibt so viele Zeugnisse. Aber Gott hat einen Plan mit dir. Schleift uns Gott. Ja. Darf er das? Ja. Darf er es immer noch? Ja. Siehst du immer noch sein gutes Werk in deinem Leben? Siehst du immer noch, wo er in dir was baut, wo er was verändert, wo er sich freut, wenn Christus, je mehr du geschliffen bist, desto besser sieht man Christus. Ihr könnt es auch manchmal so ein Glas, so ein Kristallglas irgendwo im Supermarkt kaufen oder in so einem Einkaufsmall schon mal gesehen. Oder kannst du ein Foto von dir machen lassen und dann machen die das als Hologramm oder ein Einhorn oder ein Schweinchen oder was ja immer dir gefällt. Und genauso macht es Gott in dir, Christus. Und die Satanisten sehen dich. Ich werde nie vergessen, ich war eine Woche oder zwei Wochen bekehrt. Wir laufen Heilbronn über einen Marktplatz und zwei Satanisten laufen an uns vorbei. Und es macht richtig wie Energie, so. Wir waren 2 Meter aneinander vorbei, Bärbel und ich drehen uns um und das Pärchen dreht sich um. Wir haben nur so genickt, die wussten, wer wir sind und wir wussten, wer die sind. Ich hatte von der Bibel, von Jesus, ganz viel Ahnung, nämlich null. Ich wusste nur, wow, was geht denn hier ab? Ja, das lernst du über die Zeit. Und der Teufel bekommt erst richtig Angst vor dir, wenn du weißt, wer du bist. Wann weißt du, wer du bist? Wenn du reif geworden bist. Was wir immer und immer wieder durchnehmen. Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Erbe ist über alle Güter. Der Vater will, dass du vom Knechtsdenken rauskommst, hineinkommst in das Denken des Sohnes. Und aus diesem Denken des Sohnes hast du Backup, wo du weißt, der ganze Himmel steht hinter mir. Wenn Gott für mich ist, das lernst du, wenn du es nicht brauchst. Eine Armee trainiert immer im Frieden. Leider sind viele Armeen so, dass sie die Zeit mit Kartenspielen und Saufen verbringen. Wenn dann der Krieg losgeht, ist es zu spät. Die ersten Toten sind immer die, die einen Tag zuvor ein Gewehr in die Hand gekriegt haben und gesagt, los, ab an die Front. Das sind immer die ersten, die tot sind. Weil sie von ihrem Kameraden nebendran erschossen werden, weil der da rumspielt, sagt, oh, das war ja geladen, ups. Kameraden erschossen. Die ersten Christen, die immer auf die Christen schießen, sind die, die neu bekehrt sind. Weil die noch nicht umgehen können mit den Waffen, das ist gefährlich. Im 5-Jährigen gibt man keine Pistole in die Hand, die geladen ist. Aber dann, es muss die Zeit kommen, wo du gelernt hast, wer du bist im Geist. Unabhängig, Mann oder Frau, völlig egal. Der Teufel hat genauso vor dir Angst. Amen. Warum hat er so Angst vor Frauen? Weil Gott die Prophezeiung gegeben hat, ihr Nachkomme wird dir den Kopf zertreten. Deswegen tötet er immer die Frauen, unterdrückt die Frauen, Kopftuch, dies, Zwang, jenes, alles Unterdrückung der Frau, was Gott so nie geplant hat. Das Kopftuch war ursprünglich mal ein Schutz, heute ist ein Symbol für Unterdrückung. Könnte man endlos weitermachen. Aber in Christus, sagt Paulus, ist weder Mann noch Frau was, noch Grieche, noch Jude, noch beschnitten, noch unbeschnitten. Wir sind alle eins in Christus Jesus. Das heißt, jede Frau ist auf Augenhöhe mit dem Mann. Und dann legt Jesus noch einen drauf, oder Paulus, und sagt, ihr Männer, ihr sollt eure Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er ist gestorben für sie. Wenn ein Mann bereit ist, für seine Frau zu sterben, dann ist es das Zeichen, dass er sie liebt. Interessant, gell? Manchmal habe ich Diskussionen oft mit älteren Ehepaaren, wo dann so ein Spruch kommt, ja, meine Frau, die ist mir untertan. Wo steht das? Ja, dann stirb für deine Frau. Wie? Wisst ihr, in der christlichen Welt ist so viel verdreht, so viel weg von dem, wie der Vater denkt und liebt. Und das nennt man Religion. Religion verdreht alles, was im Wort Gottes steht. Und die Religiösen waren die, die Christus gekreuzigt haben. Nicht die Gottlosen, nicht die Römer. Die Römer haben es im Auftrag getan, aber die haben mit Jesus kein Problem gehabt. Der römische Hauptmann fand ihn gut. Sprich nur ein Wort. Du brauchst nicht zu mir kommen. Sprich ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ein Mann von Autorität, du bist ein Mann von Autorität. Ich sehe das. Männer, die Autorität haben, und Frauen, die Autorität haben, die erkennen sich. Wenn ich heute irgendwo bin, wo die Hells Angels sind, obwohl ich jetzt schon lange raus bin aus dem Business, ich sehe die, die sehen mich, ich brauche kein Wort reden, die wissen immer. Warum? Weil das da ist. Weil Autorität da ist. Du siehst auch immer Leute, die Angst haben, die angsterfüllt sind. Die geben dir schon Händedruck wie ein Waschlappen. Früher habe ich mit meinem Chef neue Leute beim Vorstellungsgespräch begrüßt. Wenn du da schon einen Waschlappen Hand kriegst, weißt du schon, wie es weitergeht. Wenn einer kommt und zerbricht dir fast die Hand, weißt du auch, was los ist. Der will den Chef spielen. Aber wenn einer vor die Hand geht, sei Junge, gib mir mal richtig die Hand, was los? Ob du links vom Pferd fällst oder rechts, ist egal. Sitzen bleiben ist das Ziel. Christus hat einen guten Plan mit dir. Ich habe heute gesagt, Herr, ich schreibe keinen Zettel. Ich habe gestern keine Zeit gehabt richtig. Ich war gestern Abend platt. Ich bin ins Bett gefallen. Habe gesagt, predig du morgen früh. Du hast immer was. Mach, was du Lust hast. Und Gott hat immer was für euch. Stimmt's? Halleluja. Gott hat immer was für euch. Er liebt euch. Nochmal hat sich entschieden, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Wisst ihr, ich habe euch schon oft gesagt, wir gehen, wie wir gekommen sind, pudelnackt. Oh, er hat es schon wieder gesagt. Du nimmst nichts mit, nicht mal deine Unterhose. Nichts nimmst du mit, du gehst, wie du gekommen bist, pudelnackt. Du kannst nur eine Sache mitnehmen in die Ewigkeit. Und das sind Menschen, die sich durch dich bekehren durften. Seelen, die errettet wurden, weil du gedient hast, weil du gesagt hast, Papa, schleif mich. Schleif mich, schleif mich, schleif mich, schleif mich. Lass das Licht leuchten, lass das Licht leuchten. Zeichen und Wunder werden folgen denen, die da glauben. Was macht die christliche Welt? Wir machen ein Seminar für Heilung, wir machen ein Seminar für die Ehe, wir machen ein Seminar für dies und das. Die Christen sind ständig mit Seminare beschäftigt und wenn sie ihr Diplom haben, dann hängen sie es an die Wand und dann darf jeder bewundern, wie viele Diplome sie haben. Und wenn du fragst, wie viele haben sich bekehrt, wie viele sind gesund geworden? Ja, noch keiner, aber das kommt noch. Dann triffst du sie 70 Jahre später, wie viele haben sich bekehrt, wie viele sind geheilt? Da noch keiner, aber das kommt schon. Ich habe jahrelang mit einer Frau zu tun gehabt, die war die Jägerin der verlorenen Prophetie. Gib mir ein Wort, gib mir ein Wort. Überall zu jedem Prophet ist sie gerannt, gib mir ein Wort. Oft kam meistens dasselbe. Ich habe sie dann irgendwann gefragt, das war dann so der Anfang vom Ende unserer Freundschaft. Wann kommst du denn in deine Berufung? Wann fängt denn das an, was du hier alles von Gott gesagt kriegst? Wann setzt du das um? Wann sagst du, jetzt geht's los? Wann gehst du raus? Wie oft muss Gott noch sagen, er ist mit dir? Er lässt dich nicht alleine. Die Salbung ist auf dir. Halleluja und so weiter. Nichts verstanden. Du kannst auch 70 Jahre auf die Uni dich einschreiben, 70 Jahre an der Uni sitzen. Kann man machen, gibt's sogar, Leute. Haben sie neulich wieder einen gefeiert, der schon sagt, wozu? Was studiert er sein Leben lang? Für wen? Für was? Warum? Macht es Sinn? Macht keinen Sinn. Mach doch mal was. Fang doch mal an. Red doch mal. Du wirst staunen, was aus dir rauskommt. Ich habe angefangen zu predigen mit 14 DIN A4 Zettel. 14 Tage zuvor geschrieben. Dann stand ich hier, Schweißperlen. Das war nicht hier, es war woanders. Dann irgendwann ist mal durch den Wind der Papier runter. Dann wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Dann habe ich gemerkt, oh, ich schreibe vielleicht oben die Nummern hin. Und so kleine Tricks. Aus 14 DIN A4 Blätter wurden 10, dann 5, dann 4, dann 3, dann 1. Heute kann ich ohne predigen. Fang einfach an und da fließt was. Sonja hat auch so angefangen, die lacht schon die ganze Zeit. Wo ich sie das erste Mal predigen habe lassen, da kam sie mit 14 DIN A40, sei es ein bisschen viel, Sonja. Wir haben ja nur eine Stunde hier, ja. Ist ein bisschen arg viel, aber fang mal an, du wirst schon, oh, Thomas. Und dann weißt du noch, wo bei dir alles runterfiel und dann oh, du standst da vorne, hat sie mich angeguckt. Pastor, hilf mir, ich werde nie vergessen. Sonja, das wird schon. Und dann habe ich gesagt, lass einfach die Zettel weg. Okay? Und dann fing sie an, frei zu reden. Hinterher, boah, das ging ja voll. Sei ja, ja, Schleifprozess. Das ist alles Schleifprozess. Das Vertrauen wird größer, die Ausbildung, der Weg, einfach machen. Nicht lange nachdenken. Wie heilt man Kranke? Leg doch einfach die Hände auf und sag in Jesu Namen. Und wenn es nicht klappt, dann machst du beim Nächsten und beim Nächsten. Wichtig ist nur, dass du nicht aufhörst. Amen. Einfach nicht aufhören. Irgendwann wirst du schon sehen, es funktioniert. Bei dir selber auch. Ist Gott gut? Gott hat einen guten Plan mit dir. Römer 8, Vers 1. Einer meiner Lieblingsverse in Luther. Römer 8, Vers 1. Der ist so fantastisch, dieser Vers, dass ich immer wieder dankbar bin, dass es in der Bibel steht. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine. Dahinter steht nicht eine, vielleicht, manchmal, bissel, 10%, 1%. Hier steht keine. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jetzt müssen wir uns fragen, von wem? Gibt es Verdammnis für dich von Menschen? Ja. Natürlich. Gibt es Verdammnis für dich von Mächten der Finsternis? Ja. Natürlich. Gibt es Verdammnis von Menschen, die dich lieben? Ja. Natürlich. Gibt es Verdammnis von Menschen, die dich nicht lieben? Ja. Natürlich. Die Frage ist immer, wer spricht das letzte Wort? Wer spricht das letzte Wort? Ich habe euch gesagt, deine Errettung ist, wie wenn du in Heidelberg vom Richter stehst und in Deutschland gibt es keine Todesstrafe, stellt euch mal vor, es gäbe eine. Und die Gerichtsverhandlung läuft. Der Ankläger, der Chefankläger ist da, Mr. S., und sagt, das und das hat der Thomas gemacht, im Gesetz steht tot. Steht es im Gesetz? Für fast alles war die Todesstrafe. Ich meine, wir leben heute im Humanismus, aber das gab es damals nicht. Jetzt nur mal für uns. Und dann kommt einer rein und sagt, hey, der Thomas ist Familienvater, der hat Kinder, ich bin Single. Komm, bring mich um, lass den frei. Wenn der Richter das akzeptiert, was bist du in dem Moment? Frei. Wird der Staatsanwalt sich freuen, der Superankläger? Wird er sagen, oh, das finde ich aber toll. Werden die Leute, die drin sitzen, sagen, das finde ich aber toll. Werden die Angehörigen derer, die du umgebracht hast, sagen, das ist aber toll. Da wird keiner sagen, das ist toll. Als du dich bekehrt hast, kam da einer und gesagt, das ist aber toll. Nee, wo bist du jetzt? In der Sekte. Gehörst du jetzt auch zu den Insekten? Du hast nur ein einziges Wort gehabt, auf das du dich berufen kannst, nämlich das des Richters. Der Vater hat dich angenommen. Wenn der Vater in seiner Bekehrung gesagt hat, in Ordnung, Thomas, du hast dich bekehrt, ich nehme dich an als Sohn, ab jetzt gilt der Freispruch, den Christus am Kreuz für dich erkauft hat. Amen. Einer muss bezahlen. Wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Einer muss bezahlen. Gott kann nicht sagen, auch der Thomas ist so lieb und nett, lass den mal gehen. Das geht nicht. Einer muss bezahlen. Das Gesetz fordert für die Schuld eine Sühne. Christus hat bezahlt am Kreuz. Wenn das für dich wirksam wurde, wenn du wirklich wiedergeboren bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und bist von neuem geboren worden, wie das die Bibel sagt, gilt dieser Vers für wen? Für meinen Pastor, für meine Frau, für dich. Hast du dich schon mal gefragt, warum du so viele Christen triffst? die in Verdammnis sind? Es gibt nur eine logische Erklärung, die Verdammnis rechtlich in deinem Leben zulässt. Unvergebenheit. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, kommt wieder Verdammnis in dein Leben. Warum? Weil du sagst, wenn du nicht vergibst, das, was derjenige mir getan hat, dafür reicht das Kreuz nicht aus. Ich vergebe ihm nicht. Ja oder nein? Ich hatte mit einer Frau lange zu tun, wirklich einige Jahrzehnte. Die wurde als Kind mit ihrer Schwester vergewaltigt von einem 19-jährigen Student, den die Mama eingestellt hat als Kindermädchen. Manche Mütter sind einfach super intellektuell, aber auch gleichzeitig unfassbar dumm. Und es ging über Jahre. Keiner hat irgendwas mitbekommen, keiner hat was gehört. Und irgendwann später hat die jemand geheiratet aus meinem Bekanntenkreis. Wir waren auf der Hochzeit, wir haben alle Kinder erlebt, 4 Kinder. Und es ging nichts vorwärts in dieser Familie, nichts. Der Mann berufen, Pastor zu sein, irgendwie hat es geklemmt. Und wir haben gebetet und gebetet und gebetet. Kennst du das? Du betest für Leute, weil es denen nicht gut geht. Und du betest 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 und du betest. Nimm das mal auf und lass mal ablaufen, Sammy, so eine halbe Stunde lang. Und du betest und du betest und du betest für die Leute und du betest und du denkst. Und dann fängst du an zu zweifeln, dass Gott Gebete erhört. Aber Gott kann nicht erhören. Die Geschichte vom Schalksknecht. Wenn ihr nicht vergebt, kann der Vater euch nicht vergeben. Punkt. Dazwischen gibt's nichts. So, gibt es schlimme Geschichten? Gibt es brutale Sachen? Ja. Und da hatte ich mit ihr ein Gespräch, nachdem ich eine Offenbarung vom Heiligen Geist hatte. Und er sagte zu mir, sie ist nicht bereit, diesen Mann zu vergeben. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt kommen wir langsam des Rätsels Lösung näher. Dann hatte ich ein Gespräch mit ihr und habe gesagt, hey, da war ich Co-Pastor in einer anderen Gemeinde. Ich sagte, du, kann das sein, dass du all die Probleme, alle 4 Kinder, schwierig in der Schule, schwer erziehbar, 3 Jungs, 1 Mädchen, das Mädchen war apathisch, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die ist immer von daheim abgehauen, die war wie alt, 2, 3, Haustüre auf, weg, in einer großen Stadt. Haben mich als angerufen, bitte komm schnell, helf mir suchen, die Kleine ist weg. Heiliger Geist, wo ist sie? Radar. Wupp, haben wir sie jedes Mal gefunden, Gott sei Dank. Mit der Familie war ich in Ludwigsburg, im blühenden Barock. Kennt ihr das, oder? Manche kennen es, Schloss. Die Kleine weg. Mir 2 Stunden gesucht, da hast du Kopfkino. Kinderschänder, entführt. Kennt ihr das? Nach 2 Stunden haben wir sie gefunden, bei wildfremden Leuten. Ständig sind solche Dinge passiert. Die haben mir gedacht, irgendwas stimmt in dieser Familie nicht. Warum hat der Feind so viel Anrecht? Und dann gibt man Gott die Lösung. Dann habe ich ein Gespräch mit ihr gehabt und ich werde es bis zum heutigen Tag nicht vergessen. Habe ich zu ihr gesagt, kann das sein, dass... Und dann kam sie so hoch, guckt mich an und sagt, ich will, dass der in der Hölle brennt. Richtig so. Und das war einer der ehrlichsten Momente in ihrem Leben. Ich will, dass der in der Hölle brennt. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Christus ist für den genauso gestorben. Nein! Und bis zum heutigen Tag. Jetzt ist ihr Mann schizophren. Ganze Familie zerstört. Weil eine Frau nicht bereit ist zum Vergeben. Hätte Gott sie einfach so gezwungen zum Vergeben? Nein. Gott will nur deine Entscheidung, ja, ich bin bereit zu vergeben, Gott hilf mir. Ich kann nicht. So war es bei meinen Eltern. Ich sage Gott, ich kann nicht, aber hilf mir. Akzeptiert Gott es? Ja. Und wenn es 10 Jahre dauert, wie bei meiner Mutter, ist für Gott kein Problem. Er gibt uns die Zeit, die wir brauchen. Wir haben jetzt nicht mehr viel, wir sind kurz vom Ende, aber Gott sieht in dein Herz. Bist du bereit zu vergeben? Die ganze Familie kaputt. Mein Gott heilt gerade wieder und stellt wieder her, Gott sei Dank. Gott sei Dank passieren Wunder und Gott Gebet, er hört Gebet. Aber ich denke mir, all dieses Leid und diese Tränen wären nicht notwendig gewesen, wenn ein Wille, nur der Wille, nicht die Entscheidung jetzt, nur mal der Wille und sagen, ich bin bereit zu vergeben. Und was ist da? Verdammnis, 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 Verdammnis. Kein Lächeln, keine Freude, nix, gar nichts. Ist es schlimm mit manchen Geschichten? Ja. Als es anfing, rief er mich nachts an. Thomas, kannst du ganz schnell kommen? Dann sind Typen um mein Haus rum. Ich sag, was für Typen? In schwarzen Anzügen mit Mantel und Hut. Und ich wusste, er hat früher Spielschulden gehabt. Sag, hast du schon wieder Geld verzockt? Nein, diesmal nicht. Sag, was sind das für Typen? Ja, die machen mir Angst. Ich sehe nur die Beine. Ich gucke aus dem Kellerfenster. Ich habe mich schon versteckt. Da war gar niemand. Hatte sich eingebildet. Dann habe ich irgendwann mit seiner Tochter telefoniert. Sagt sie, ja, der Papa ist im Keller. Der schreibt lauter komische Worte und Zahlen und Zeichen an die Wand. Ich bin dann mal dort gewesen. 4 Kellerwände vollgeschrieben mit Zeichen, wo du denkst, furchtbar, furchtbar. Wenn eine Türe offen ist für den Teufel, was will Gott machen? Gott muss manchmal das zulassen, in der Hoffnung, dass sie aufwachen und sagen, Gott, jetzt bin ich bereit zum Vergeben. Geht es ohne Vergebung? Nein. Ist Vergebung leicht? Nein. Aber es geht nicht ohne Vergebung. Und der Umkehrschluss ist, schau dir die Zeugnisse von Leuten an, die bereit waren zu vergeben. Die bereit waren zu vergeben. Ich kenne die Geschichte von dem Indianerstamm, wo ein, ich weiß gar nicht mehr wann das waren, 60ern oder 50ern, weiß es nicht mehr. Ich habe den Film gesehen mit so einem kleinen Flugzeug, gelb angemalt, haben die gedacht, sie fliegen Amazonas und bekehren einen Indianerstamm. 2 junge Männer, Frau, ganz viele Kinder, wahre Geschichte. Fliegen, landen dann zum Flussbett auf dem Sand, kommen die Indios und bringen die sofort um. Jahre später, als der Sohn dann erwachsen war, fliegt er dahin, sucht das Flugzeug und findet das Flugzeugwrack. Und dann kommen die wieder. Und dann kommt genau der Indianerhäuptling oder Co-Häuptling, der seinen Vater mit dem Speer umgebracht hat. Und die Kraft Gottes war aber diesmal so da, dass der auf die Knie ist. Ich glaube, die ganze Geschichte weiß nicht mehr. Irgendwann hat er sich bekehrt. Im Amazonas von Flugzeugen und Leuten und Elektrizität, keine Ahnung. Und der Sohn hat ihm dann das Evangelium gegeben und so weiter. Und dann irgendwann sagt dieser Häuptling, du musst mich umbringen, weil ich deinen Vater umgebracht habe. Das ist bei uns so Sitte. Du musst mich umbringen. Dann gibt er ihm seinen Speer, sagt, töt mich jetzt. Und er sagt, nein, ich vergeb dir. Warum vergibst du mir? Weil ich dir vergebe, weil mein Gott will, dass ich dir vergebe. Könntest du dem Mörder deines Vaters vergeben? Und er hat sich da der ganze Stamm bekehrt. Und er hat den irgendwann mitgenommen nach New York. Und dann so ein Fernsehteam filmt es, wie der aus dem Flugzeug guckt in New York. Und was habt ihr für Bäume? Was ist das hier? Super interessant. Aber ich habe gedacht, wow, krass. Manchmal lässt Gott solche Sachen zu, wo Leid passiert und benutzt das Leid, um Heil in einen ganzen Indianerstamm zu bringen. Die Bibel sagt, Jesus wird erst dann wiederkommen, wenn der letzte Heide bekehrt ist. Aus allen Stämmen und Nationen, nicht aus Amerika und Deutschland, steht nicht in der Bibel. Aus allen Stämmen und Nationen. Im Iran ist gerade die größte Erweckung, das erzähle ich euch schon 10 Jahre, könnt ihr euch erinnern? Vor 10 Jahren war jeder 10. im Iran bekehrt. Wir sind mittlerweile bei jedem 5. bis 6. Iraner ist bekehrt, Leute. Da ist Erweckung ohne Ende. Ich weiß das von einem Pastor, der dort war und lange gedient hat. Der sagt, die schreiben, Gott ist Liebe. Die Taxifahrer, die sich bekehrt haben, schreiben aufs Taxi, Gott ist Liebe. Aber im ganzen Koran steht nicht ein einziges Mal, Allah ist Liebe. Es steht 42.000 Mal, 42.000 Mal, Allah hasst, Allah hasst. Da steht nichts von Liebe. Und natürlich werden die angesprochen. Bruder, warum hast du Allah liebt auf dem Auto? Ja, weil Allah dich liebt. Oder sagst du was anderes, Bruder? Nein, natürlich nicht. Aber die wissen, dass sie wissen, wissen, was das heißt. Mittlerweile wissen es die anderen vielleicht auch. Bei uns werden immer mehr Moslems hier. Immer mehr. Und dort werden immer mehr Christen. Vielleicht ist die christliche Zeit hier abgelaufen. Sei froh, dass du bekehrt bist. Ich weiß es nicht. Ich möchte es nicht behaupten, aber man erlebt wenig hier an Erweckung und Heilung und Sonstiges, oder? Was man hört, bei mir ist es aktiv, bei dir hoffentlich auch. Aber im Iran, da passiert was. Da geht's richtig ab. Und ich freue mich drüber, du auch? Es wäre doch langweilig im Himmel ohne Iraner. Wir werden Lobpreis hören aus jedem Stamm und Nation. Ich freue mich auf alle möglichen Reggae-Lobpreis, Rock-Lobpreis, Klassik-Lobpreis, hoffentlich keine Volksmusik-Lobpreis. Das ist das Einzige, worauf ich verzichte, wo ich sage, Gott, bitte nicht. Atemlos durch den Himmel. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, okay? Nochmal zurück zum Vers. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du wieder missbaust, wenn du wieder gefallen bist, wenn du wieder dich daneben benommen hast, wenn wieder dieses böse Wort aus deinem Mund gerutscht ist, wenn LMAA wieder um dich rumschwirrt, wenn irgendwas aktiv ist, Verdammnis schwirrt immer rum. Die Geister kommen sofort und sagen, Thomas, was hast du gemacht, was hast du gesagt? Dann sagst du Römer 8, Vers 1. Mein Schuldschein hängt am Kreuz, meine Schulden sind bezahlt, die von gestern, heute und morgen. Halleluja. Und du bleibst in diesem Frieden. Das heißt nicht, oh, wir sündigen jetzt fröhlich weiter. Nein, das machen wir nicht. Sondern wir bleiben in der Dankbarkeit dessen, dass einer in den Gerichtssaal lief, wo gerade kurz bevor mein Todesurteil verkündigt worden wäre und rechtskräftig gewesen wäre und gesagt hat, ich bin bereit, seinen Platz einzunehmen. Das ist, was Jesus für uns tat. Und deshalb macht uns doch frei, oder? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Kann man so als Floskel beten, kann man so nennen? Nein, es ist eine Lebenseinstellung. Das ist die Grundvoraussetzung für dich, in der Liebe und in der Freiheit und in der Vergebung zu bleiben, dass du weißt, ich bin in der Liebe, ich bin in der Freiheit, mir ist vergeben. Wenn der Geist frei macht, der ist frei. Jesus hat die Schuld bezahlt. Und es gibt für mich wie viel Verdammnis von Gott aus? Keine. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, Galaterbrief, lass dir deine Freiheit nicht wieder rauben. Wer kommt und raubt die? Christen. Die kommen und sagen, Thomas, du predigst einen Flipflops und kurze Hose, das geht ja gar nicht. Ich kenne genug da draußen. Da werde ich auch nicht eingeladen, weil ich keinen Anzug und Krawatte trage. Und weißt du was? Das ist mir sowas von Bums. Das ist mir sogar recht, weil da fühle ich mich gar nicht wohl. Es gibt so viel Anzug- und Krawattenprediger, lade die ein, Halleluja. Alles hat seine Berechtigung, oder? Mein Freund Markus Dippel hat jetzt in Passau unten mit 3 Christen eine Cowboy-Church gegründet. In einem Aussiedler-Bauernhof, sieht aus wie so ein amerikanischer Salon. Nennt sich die Cowboy-Church. Ja, wenn man die Leute da unten nicht anders erreicht, dann halt als Cowboys. Ich habe nichts dagegen. Du? Wenn es die Leute erreicht, Halleluja. Vielleicht fährt sich da mal einer rein, weil er denkt, er findet da Lucky Luke oder keine Ahnung. Ja. Und dann trifft er den glücklichen Markus. Und er erzählt ihm was von Jesus. Halleluja. Gott hat so viel Humor. Super. Nochmal, wir bleiben auf dem Pferd, oder? Lass dir deine Freiheit von niemand rauben. Auch nicht von den bösen Geistern, die dir sagen, oh du, alle schaffen es nur du nicht. Alle können es nur du nicht. Dann sagst du, nee, du hast den Satz verdreht. Alle schaffen es nicht, aber ich schaffe es auf jeden Fall. Oder du sagst es so, vielleicht schaffen es die anderen nicht, aber ich schaffe es auf jeden Fall. Ich bin ein Überwinder. Ich überwinde weit durch den, der mich stark macht, Christus Jesus. Komm, hilf mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, wo? In mir. Wenn ich mit Christen rede und die sagen zu mir, Thomas, ich fühle mich so allein. Dann sag ich, hör doch mal rein. Ja, wo denn? Sag ich, in dich. Der Heilige Geist hat Raum gemacht, der wohnt in dir. Hör doch mal rein. Guck mal, wer da spricht. Hör mal, wer da redet. Unterhalte dich doch mal mit ihm. Sag, Heiliger Geist, schön, dass du bei mir bist. Ist es nicht cool? Früher musstest du nach Jerusalem pilgern. Wie oft konntest du das machen? Einmal im Jahr? Zweimal? Die reichen vielleicht 100-mal? Ich bin froh, dass ich nicht nach Mekka pilgern muss oder sonst wohin. Du auch? Wenn ich ein Problem habe, rede ich mit ihm. Der wohnt ja in mir. Alles kann man dir stehlen, was außen ist. Aber was innen ist, kann man dir nicht stehlen. Den Heiligen Geist kann man dir auch nicht klauen. Die können dich nackt ausziehen und alles mitnehmen. Dann sagst du Halleluja, Amen. Aber den kriegt ihr nicht. Und er versorgt mich wieder und ich habe die schönsten Kleider. Weil Gott mit dir ist. Halleluja. Leute, wir haben einen Sechser im Lotto bei Gott. Wir haben all inclusive. Alles gehört uns. Manchmal gibt's Idioten im Urlaub, die haben das Bändchen all inclusive und dann fragen sie, was das Sach kostet. Wenn ich der Kellner wäre, würde ich sagen $15, $20. Ja klar, wenn das ist ja doof. Nee, natürlich nicht. Spaß. Ja, aber manchmal fragt man sich, habt ihr nicht verstanden, was All-Inclusive ist? Und dann gibt's manchmal welche, die schleichen sich da rein, sagen, oh, mein Bändchen ist abgegangen, die wohnen da gar nicht. Ja, welche Zimmernummer? Und gucken sie oben, ja, 333, ah ja, okay, kriegen sie ein Bändchen und dann schnorren sie sich da durch. Gibt's auch. Aber ich weiß, dass mein Heiliger Geist weiß, wer ein Bändchen bekommt und wer nicht. Und letztendlich fliegt's auf, wenn da so ein Falschgeld in der Gemeinde rumrennt, gell? Es kommt alles ans Licht. Und Gott ist gut. Du bist heute Morgen ein Diamant. geschliffen vom Heiligen Geist, nicht vom Menschen. Menschen schleifen auch. Aber weißt du, wie Menschen Diamanten schleifen, wenn sie dich schleifen? Erstmal voll dagegen drücken, da fehlt ein ganzes Eck, das kann man eigentlich nicht mehr gebrauchen. Weil sie denken, du musst so sein, wie sie das wollen, wie du sein solltest. Schon mal erlebt, dass jemand dich gerne so hätte, wie er denkt, dass es richtig ist. Das nennt man das Schwiegermutter-Syndrom. Ja, auch das erlebst du alles. Wir gehen und er tritt einen nach. Kennst du das? Der Teufel kann nicht böse sein. Er erträgt es nicht, wenn es dir gut geht. Wenn du dich freust und gut drauf bist, er erträgt es nicht. Er hält es nicht aus. Er muss wieder irgendwas machen oder irgendjemand benutzen. Und am liebsten Leute, die dir nahestehen. Deine eigene Familie tut dir am meisten weh. Stimmt's? Wenn heute ein Fremder hier reinkommt und sagt, ihr seid alles Idioten, dann geht er wieder raus und sagt, was war denn das für ein Typ? Komischer Vogel. Wenn ich jetzt aber hier sitze und picke einen von euch raus und sage, du bist der Dümmste, der hier jemals in der Gemeinde war, da stehst du vielleicht aus, gehst raus und sagst, mir hat's die Sprache verschlagen. Was habe ich dem Thomas gemacht? Wie ist denn der drauf? Und der Teufel weiß das. Und manchmal kommt so ein kleiner. Viele kleine Piekser tun genauso wie ein großer. Und so ein kleiner Holzsplitter im Finger ist schlimmer als mal ein Stich mit Messer. Da wissen wir, was wir tun müssen. Aber da ist immer so, Und der Teufel liebt es, so kleine Sticheleien zu machen. Es gibt keine Verdammnis für die. Wenn du dir ein Tattoo machen willst, empfehle ich dir das. Lass dir diesen Bibelvers tätowieren, der ist gut. Der baut dich jeden Morgen auf, wenn du aufstehst, guckst in den Spiegel und denkst, Alter, wo kommt das faltige, haarige Ding her? Wer ist das? Wer seid ihr und wie viele? Da kannst du sagen, hey, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, egal wie viel Falten, egal. Ne? Als ich 25 war, schreit meine Mutter, ich sage jetzt mal Mutter, ich bin großzügig, du hast ja lauter graue Haare auf dem Kopf. Bis dahin war mir das gar nicht bewusst. Ich dachte, Mama, deine Aufmerksamkeit ist so erbauend. Alles, was von meiner Mutter kam, war immer super erbauend. Immer. Bärbel, habe ich graue Haare? Mich stört es nicht. Ich war ja schon verheiratet. Ich habe meinen Goldschatz ja schon gehabt. Ich muss mich nicht schminken, stylen, rumrennen und eine finden. Ich habe sie ja schon. Gott sei Dank. Gott hat uns Gnade gegeben. Übrigens, heute sind wir 34 Jahre verheiratet. Gell? Das ist auch ein Wunder. Wir hatten einige Stürme, gell, Schatzi? Bärbel hat sich heute Morgen bedankt, dass ich so lange mit ihr aushalte. Aber ja, das war doch mein Satz. Das war doch mein Satz. Ja? Weil ich war ja nicht normal, aber sie war ja normal. Aha. Was habe ich Kämpfe mit meiner Schwiegermutter gehabt? Jeden Abend, wenn wir nach Hause kamen, hat sie angerufen, Mama, wir müssen jetzt gut nach Hause kommen. Was rufst du die Alte an? Die kontrolliert uns, die ist von der Stasi. Hör auf, deine Mutter anzurufen, ich mag das nicht. Weil ich kannte das nicht. Wenn meine Mutter gefragt hat, wann ich nach Hause gekommen bin, wusste ich, jetzt kommt gleich wieder irgendein Spruch. Ja, du musst ja Geld haben, wenn man so lange in die Disco kann. Und so, da kam immer ein Spruch. Und ich war so programmiert. Es dauerte sehr lange, bis ich da Heilung empfangen habe und gemerkt habe, hey, die lieben sich ja. Die haben ja ein gutes Verhältnis miteinander. Die fragt nicht, weil sie uns kontrolliert, sondern weil sie Bärbel liebt. Und weil sie dann nachts schlafen kann, wenn sie weiß, wir sind gut nach Hause gekommen. Für mich war das der Horror. Ja, also wir gehen durch Schleifprozesse. Und ich kann sagen, ich habe eine gute Schwiegermutter. Wir haben heute das beste Verhältnis. Aber das hat lange gedauert. Und jeden Satz, und ich hasse es, wenn mir jemand beim Essen zuschaut. Das geht mir so auf die Nerven. Wenn ich esse und sitzt einer hin und guckt mich so an. Das hat die jahrelang mit mir gemacht. Warum guckt die mich immer an? 20 Jahre habe ich das in mich reingefressen. Und wir haben ja manchmal bei denen gewohnt und dann wieder alleine. Und oh. Irgendwann habe ich gesagt, deine Mutter, die hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Die sitzt sich da hin und guckt mich an beim Essen. Ich habe dann absichtlich immer gesagt, ich habe keinen Hunger. Die letzten 15 Jahre habe ich bei der so gut wie nichts mehr gegessen, außer an Geburtstagen. Irgendwann erzählt sie mir, ja, wenn ihr Vater nach Hause kam, der war selbstständig, hatte eine Installationsfirma. Und wenn der nach Hause kam, wollte er, dass seine Frau da sitzt beim Essen oder die älteste Tochter? Das wusste ich aber nicht. Das war ihr Programm. Es war ihre Art, mir zu zeigen, dass sie mich achtet und schätzt, wenn sie mir beim Essen zuschaut. Mir hat es die Hutschnur hoch und ich habe gedacht, Olle, such dir einen anderen Platz, geh mir nicht auf die Nerven. Versteht ihr? Hätten wir mal darüber geredet, 20 Jahre davor. Aber das kannte ich nicht, über Dinge reden. Das kannte ich nicht. Ich habe Klatsch gemacht und dann war das geregelt. Ja, dann durfte ich nicht mehr Klatsch machen, wo ich Christ war, da habe ich alles in mich reingefressen. Auch nicht gut. Aber ich gebe euch heute ein paar so Sachen mit auf den Weg. Man verliert so viel Zeit, die nie wieder kommt, weil man nicht kommuniziert. Weil man nicht weiß, der andere meint es gar nicht böse, aber man empfängt es irgendwo auf einer anderen Welle. Und Gott ist gut. Ich weiß gar nicht, wo ich heute überall rumschwimme, aber ich schwimme irgendwie mal durchs Schwarze Meer, dann wieder durchs Rote, dann bin ich wieder im Atlantik, im Pazifik. Aber für irgendjemand ist es heute Morgen. Amen. Gott hat einen guten Plan mit dir. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, Vers 2, in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt zwei Gesetze bei Gott. Das Gesetz, was Mose empfing, das brachte den Tod wegen der Sünde. Und es gibt ein Gesetz des Geistes. Du kannst nicht unter zwei Gesetzen sein. Das habe ich euch schon mal erklärt. Als wir in Amerika gelebt haben, kann ich nicht sagen, ich fahre auf dem Highway 200 wie auf der deutschen Autobahn, wenn der Cop mich anhält und sagt, hey, that's the German Autobahn here, it's nice. Und dann sagt er, das ist nicht die deutsche Autobahn, das ist der Highway und wir fahren auf 65 Meilen. Auch wenn wir 200 km/h könnten, wir wollen es nicht und wir fahren es nicht, weil es im Gesetz steht. Da kannst du diskutieren. Aber das gleiche Problem haben viele Christen. Sie sind unter beiden Gesetzen und die meisten ohne das zu merken. Sie sind unter dem Gesetz der Verdammnis und des Todes und dann schwirren sie wieder rüber ins Gesetz des Geistes, was frei macht, uns frei gemacht hat, Vergangenheitsform, und Leben gibt. Mal sind sie im Tod, mal sind sie im Leben. Schon Predigten gehört, wo der Pastor am Anfang oder der Prediger erzählt, oh, du bist erkauft durch das Blut des Lammes, Halleluja, du gehörst Gott. Und ein paar Sätze später sagt er, und der Herr sieht jede Sünde. Und wenn es dir schlecht geht, wundere dich nicht, warum, weil der Herr sieht die kleinen Sünden zuerst. Und dann, ey, ich habe das jahrelang gehört, dann habe ich mir gedacht, ja, was jetzt? Ist mir jetzt vergeben oder kriege ich jetzt Hau oder ist alles gut? Du wirst gacker am Kopf. Das war der Punkt, wo ich sage, ich habe Schnauze voll, ich möchte diese Welt verlassen. Was brauchen wir? Das Wort Gottes. Die Grundlage für alles ist nicht, was ich hier sage oder irgendjemand sage. Die Grundlage für alles ist die Bibel, die uns Gott gegeben hat. Es ist das Gesetz, was über allem steht. Gott ist der höchste Richter und er hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünden des Todes. Warum? Weil Christus den Preis bezahlt hat. Nochmal. Er kann nicht einfach sagen, oh, jetzt ist eine neue Zeit, jetzt ist mal alles gut. Nein, Christus musste alles bezahlen, was das Gesetz fordert, was die Sünde fordert. Ohne Gesetz keine Sünde. Und sobald das Gesetz in Kraft getreten ist, ist die Sünde da. Und das Gesetz ist die Kraft der Sünde. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir sterben. Auf Grundlage der Sünde, die war. Und deswegen ist Christus gekommen und ist für uns gestorben, damit die Schuld, die vom Gesetz gefordert ist, erfüllt wird. Nicht aufgehoben. Christus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Nicht aufzulösen. Das ist so immens wichtig, dass ihr das total verinnerlicht habt. Wir sind unter einem neuen Gesetz. Wenn du in irgendein anderes Land gehst, bist du unter einem neuen Gesetz. Du musst dich erstmal damit vertraut machen. Du musst erstmal checken, was ist denn da die Spielregel. Und dann kannst du nicht sagen, hey, ich nehme aber mein altes Gesetz mit. Christen, die das Gesetz halten wollen, die immer noch das Gesetz predigen, sind immer die, die denken, ich halte das Gesetz. Deswegen lege ich es den anderen auf. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, denn ich bin frei gemacht in Christus und unter einem neuen Gesetz, nämlich unter dem Gesetz des Geistes. Und wo lebt er? In mir. Und was sagt er dir? Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Verdammnis kann nur kommen, wenn du Christus wieder verlässt. Ich sage nicht, dass du abschwörst. Es kann auch mal sein, du sagst, oh, Sünde war knuffig, ich gehe mal wieder zurück in die Welt. Du wirst schnell merken, oh, das funktioniert nicht mehr. Das geht nicht lange gut. Aber du weißt, ich bin unter einem neuen Gesetz. Wir sind nicht Gesetzlose. Ganz wichtig. Wir sind nicht Gesetzlose. Wir sind unter einem neuen Gesetz des Geistes. Weil das ist auch immer der Vorwurf von denen, die das Gesetz halten wollen. Bist du ein Gesetzloser? Nein, ich bin unter dem Gesetz des Geistes, der lebendig macht. Adam war eine lebendige Seele. Christus ist ein lebendig machender Geist. Täglich. Täglich erneuert er mich in der Freude, im Frieden, in der Vergebung und so weiter. Wie weit ist alles entfernt? Eine Entscheidung. Religiöse machen es wieder kompliziert. Wie oft ich höre Vorfahrenschuld. Vor Jahren, vor 20, 30 Jahren fingen sie an, alle, wo irgendeinen Nazi in der Familie hatten. Was interessiert mich das? Mich? Null. Habe ich was damit zu tun? Nein. Und wenn mein Vater Adolf Hitler gewesen wäre und ich würde Thomas Hitler heißen, hätte mich bekehrt. Jetzt ist aber still geworden. Vielleicht willst du mit mir nichts zu tun haben, aber ich sage dir, siehe, alles ist neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Du bist eine neue Schöpfung, alles ist neu geworden. Aber wie viel ist alles? Der Sohn vom Hamas-Gründer hat sich bekehrt vor ein paar Jahren. Jesus hat ihn angenommen. Wenn Jesus ihn angenommen hat, von Saulus zu Paulus, der war ein Massenmörder. Christus hat ihn angenommen. Ist das gut? Wir sind frei gemacht. Frei gemacht. Das Alte ist vorbei, siehe, Neues ist geworden. Und dieses Neue muss sich etablieren. Es muss wachsen. Ich habe euch ja erzählt, meine Fahrweise in Amerika. Ampel rot, zwei Autos vor mir, Ampel grün. Ampel rot, Ampel grün, Ampel rot, Ampel grün, Ampel rot, Ampel grün, dreimal. Und ich denke so, erste 14 Tage, deutsches Temperament, Scheibe runter. Ey, du blöde Kuh. Natürlich auf Deutsch, mein Englisch war noch nicht so gut. Verstanden hat sie nichts. Aber ich glaube, sie hat verstanden, um was es mir ging. Und dann danach fuhr ich genauso und mein kleiner Bruder schreit mich an, wo ich in Deutschland war. Warum? Du musst dich anpassen. Du musst merken, hey, ich bin jetzt in einem anderen Land, da laufen Dinge anders. Und dort habe ich 70-Jährige gesehen, die waren gesünder wie manche 50-Jährige hier. Warum haben so viele 50-Jährige in Deutschland einen Herzinfarkt? Schaffe, schaffe, Häusle baue. Immer, wie so ein Hamster am Rad. Alles muss rattern. Was der Deutsche nicht kann, oder nur ganz schwer, ist nichts tun. Aber der Deutsche muss immer irgendwas tun. Immer irgendwas wuscheln. Sonntagmorgens auf der Fahrt hierher, ich amüsiere mich so oft, da stehen sie, dann kehren sie den Straßenrand, den Gehweg. Morgens. Warum? Schlaf doch aus. Iss ein Brötchen. Guck in den Garten, hör den Vögeln zu. Nein, die Straße, es könnte ja sein, dass. Dann haben sie so einen Kratzer, kratzen die Kurve. Da wird das Unkraut rausgekratzt. Ey, ich fasse es alles nicht. Die werden gelebt, diese Leute. Was sagt der Nachbar? Was der Nachbar sagt, ist mir völlig wurscht. Der sagt eh nichts Gutes. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann kommt er immer und sagt, wie geht denn das? Ja, ich gehe zum Händler, ich unterschreibe den Vertrag und habe ich es gekauft. Nee, so habe ich das nicht. Ich weiß schon, wie er es gemeint hat. Ja, wir wissen, wo ich die Pata her habe. Ich mache dann immer so, sag mal Stopp. Da bleibt einer stehen, das geht ihn nämlich gar nichts an. Richtig? Es geht ihn gar nichts an. Aber wenn du ein altes Auto fährst, was jetzt ständig kaputt wäre, kommen die auch nicht sagen, oh Bruder, geht's dir nicht gut? Soll ich dir mal was geben? Nee, die kommen immer nur. Mitleid kriegt man umsonst. Neid muss man sich erarbeiten. Als ich mir einen neuen Grill gekauft habe, steht mein Nachbar von hinten, liefert durch die ganzen Büsche durch und steht bei mir im Garten unerlaubterweise. Fragt mich, was da raucht, sage ich, mein neuer Grill. Wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Das ist ungefähr so 8 Jahre her. Ja, Pastor, in einer Freikirche müsste man sein. Da könnte ich mir auch einen neuen Grill kaufen. Das war sein Spruch. Er sagt, Junge, wenn du wüsstest, könntest du dir noch viel mehr kaufen als nur einen Grill. Neid. Ne? Neid. Aber ich dachte, woher weiß der, dass ich... Aber egal. Aber die beobachten nicht. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ich gesagt habe, wir stehen ständig unter Beobachtung. Wichtig ist nicht, was Menschen sagen, wichtig ist, was Gott sagt. Wenn Gott sagt, Thomas, alles gut, fahr weiter. Manche Christen sagen zu mir, ja, ich weiß nicht, ob ich noch richtig bin. Ja, warum bist du denn unsicher? Ja, Gott redet nicht zu mir. Ja, weißt du, dein Navi redet von hier, also vom Dorf, wo du wohnst, bis auf die Autobahn. Und wenn ich da eingebe, Hamburg, dann redet es meistens von hier, also von der Autobahn bis Hamburg, ganz selten. Es sagt nichts mehr. Warum? Weil ich noch auf dem richtigen Weg bin. Das sagt nicht alle zwei Minuten. Sie sind noch richtig, sie sind noch richtig, sie sind noch richtig, sie sind noch richtig, sie sind noch. Gott macht es auch nicht. Du bist noch richtig, du bist noch richtig, du bist noch richtig. Du bist richtig, wenn er nichts sagt. Glaub mir, wenn du nicht mehr richtig bist, wird er zu dir reden. Glaubst du das? Gott wird zu dir reden, wenn du nicht mehr richtig bist. Er wird dir sagen, Attenzione, der Grand Canyon kommt. Du hast schon 3 Stoppschilder überfahren. Er wird es dir sagen. Da bin ich ganz sicher. Wie viel Verdammnis gibt's für dich? Oh, ich liebe es. Du auch? Ist es freimachen, gute Botschaft? Entspannende Botschaft? Druck rausnehmende Botschaft? Gott ist für dich. Er ist absolut für dich. Und er arbeitet mit dir alles durch. Und es gibt nichts Entspannteres als Christen, die wissen, es gibt keine Verdammnis für sie. Die Anstrengenden sind immer die, die den ganzen Tag rumlaufen und nicht wissen, wer sie sind oder wer zu ihnen spricht. Ich hatte mal eine Frau vor vielen Jahren, ganz am Anfang als Pastor, da komme ich jetzt auch langsam zum Schluss, die hat zu mir gesagt, Thomas, der Teufel redet den ganzen Tag zu mir. Und dann sage ich, schall doch mal um. Hör doch mal einen anderen Sender. Ja, aber ich höre die Stimme Gottes nicht. Du hast mir doch gerade gesagt, der Teufel redet den ganzen Tag zu dir. Wenn der Teufel zu dir redet und du das hörst, kannst du auch Gott reden hören. Du musst nur mal richtig zuhören. Ja, wie höre ich denn, was Gott sagt? Ja, alles, was Gott sagt, ist gut. Ja, was sagt denn der Teufel dir? Ja, ich werde morgen einen Autounfall haben und sterben. Dann sag ich, weißt du, was Gott zu dir sagt? Du wirst morgen keinen Autounfall haben und nicht sterben. Ich muss dich noch eine Weile ertragen. Du darfst noch eine Weile hier sein. Halleluja, ist das Gnade. Versteht ihr? Es ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Sag doch mal der Stimme, die immer das Gleiche zu dir sagt. Halt mal die Schnauze. Ich bin mit dem Teufel radikal. Ich diskutiere nicht mit dem und ich bin auch nicht nett zu ihm. Ich will auch nichts mit ihm zu tun haben, aber er kommt halt immer von selber. Sein Job. Wenn er zu mir redet und das passiert und jenes passiert, halt die Schnauze. Amen. Mein Gott ist für mich, wenn Gott für mich ist. Ich hatte schon Flüge, da hat das Ding gewackelt bis zum Gehtnimmer und alle haben die Spucktüte benutzt. Und ich habe Zeitung gelesen und mich amüsiert. Mir ging's gut, ich habe gelächelt im Flieger. Dann haben die mich angeguckt. Ist deine ganz sauber? Ich bin total sauber. Ich bin sogar so sauber, dass ich gewaschen bin mit dem Blut des Lammes. Amen. Deswegen geht's mir so gut. Ich weiß, ich habe noch was vor, Gott hat noch was mit mir vor, also wird diese alte Mühle nicht abstürzen. Amen. Kann ich ganz entspannt sein? Ja oder nein? Ja. Leute, das ist das, was wir haben. Die Teufel oder die Satanisten denken, sie regieren diese Welt. Wir regieren diese Welt im Frieden. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Der Frieden in der Welt ist immer verknüpft an Finanzen. Oh, wenn ich im Lotto gewinnen würde, oh, ging's mir gut. Nee, ab da geht's dir gar nicht mehr gut. Weil in jeder Stadt hast du plötzlich Kinder, von denen du nichts wusstest. Und du hast plötzlich ganz viele Freunde, von denen du auch nichts wusstest. Und ganz viele Finanzberater, die dein Bestes wollen. Das hast du bis dato auch nicht gewusst, dass die alle so lieb und nett sind. Ja, stimmt's? Gott ist immer noch derselbe. Du musst nicht im Lotto gewinnen, du hast schon gewonnen. Wenn ihr Kleidung und Nahrung habt, lasst es euch genügen, hat Jesus gesagt. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr alles das bedürft. Er ist für dich. Gott ist gut. Oh, ich spüre so eine Freude hier vorne. Ihr könnt ein paar Stunden weitermachen, aber ihr seid alle müde. Wir gehen nach vorne. Es ist ein gutes Jahr. Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen. Wann? Mein Leben lang. Gott ist für mich. Er hat mich gesalbt. Der Geist des Herrn ist nicht nur auf mir, er ist in mir. Ich bin die neue Schöpfung, mir geht es gut. Was ich anfasse, gelingt. Ich bin erfolgreich, haben wir uns das letzte Woche gesagt. Ich bin erfolgreich. Sagt ihr das immer und immer wieder, ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Gott ist für mich. Halleluja. Papa, danke für das Wort. Danke für Auferbauung. Danke für Segnung. Danke für die Wahrheit, die uns frei macht. Nichts ist freimachender als dein Wort. Und du stellst dich zu deinem Wort. Du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Alles, was Menschen gebaut haben, werden vergehen. Der Turmbau zu Babel wird vergehen. Alles, wo Menschen sich rühmen, wird vergehen. Aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Danke, dass du derselbe bist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, dass du dich nie verändern wirst. Dass bei dir kein Wechsel des Schattens oder des Lichtes ist, sondern du sagst es und dann ist es so. Und du stehst zu deiner Zusage. Du stehst zu deinem Wort. Du hast dich entschieden, mich zu lieben. Und die Bibel sagt, du hast mich je und je geliebt. Wenn ich durchs Feuer gehe, wird es mich nicht verbrennen. Wenn ich durchs Wasser gehen muss, wird es mich nicht ertränken. Denn du hast deinen Engeln befohlen, dass sie bei mir bin, damit ich meinen Fuß nicht mal an einen Stein stoße. Danke, dass ich Bewahrung habe. Danke, dass ich Schutz habe. Danke, dass ich sagen kann, mein Name steht im Buch des Lebens, erkauft mit dem Blut des Lammes, nicht durch Werksgerechtigkeit, nicht durch Halten des Gesetzes, nicht durch gute Taten, sondern einzig und allein durch das, was Jesus am Kreuz für mich erkauft hat. Und du hast ausgerufen, Jesus, es ist vollbracht. Und es ist in meinem Leben vollbracht, es ist in deinem Leben vollbracht. Und danke, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du bereit warst, ans Kreuz zu gehen. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Danke, dass es uns wohl ergeht. Danke, dass wir alles überwinden. Auch manche Schwierigkeiten, auch manche Verletzungen, manche Herausforderungen, manche Enttäuschungen. Aber wir wissen, du schleifst den Diamanten. Und danke, dass wir schon so wunderschöne Facetten jetzt schon haben. Und dass immer wieder eine neue Facette, ein neuer Schliff dazukommt. Danke, Jesus. Und wir verstehen jetzt heute Morgen mehr. Römer 8, Vers 28. Alles muss denen zum Besten dienen, die nach deinem Ratschluss berufen sind. Und das bin ich heute Morgen. Halleluja. Danke, dass mir alles zum Besten dienen muss. Nicht wird, nicht könnte, nicht sollte. Muss. Weil du es befohlen hast. Halleluja. Amen.